Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. In der Blauen Stunde befassen wir uns immer wieder gern mit der Filmstadt Wiesbaden. Korrekterweise müsste es ja Film- und Medienstandort heißen. Denn die Zeiten, als Wiesbaden eine Filmstadt war, sind lang vorbei und der weiße Flieder wird hier nicht mehr blühen. Egal, Filmstadt spricht sich einfach besser als Film- und Medienstandort und deswegen sage ich einfach Filmstadt. Unsere Themen heute: Volker Schlöndorff, das Caligari unter neuer Leitung und die Film- und Medienbewertung Wiesbaden, kurz FBW. Und ihre Direktorin ist heute Gast im Studio, Bettina Buchler. Guten Abend, Bettina.
Guten Abend.
Die wichtigste Aufgabe der FBW ist es, Filme zu prüfen und ihnen ein Prädikat zu verleihen. Wertvoll oder besonders wertvoll. Bettina, welchen Film hast du gerade ein Prädikat gegönnt?
Ach, wir haben letzte Woche den neuen Terry Gilliam gehabt, der Zero Theorem. Der Terry Gilliam ist ja ein Künstler in Sachen Ausstattung, Kostüme und Vision. Wenn er dann diesen wahnsinnigen Science-Fiction, eine Dystopie da hergestellt hat. Das ist ein Film, der eben solche Liebhaber unbedingt auf den Plan rufen muss. Der ist ausgezeichnet worden mit einem Prädikat wertvoll, wobei ich gerne ergänzen möchte, dass bei uns Filme bewertet werden, aber nicht immer mit einem Prädikat nach Hause gehen. Wir haben ja auch Ablehnungen. Also das heißt, nicht jeder Film bekommt automatisch ein Prädikat.
Und wie oft passiert das denn?
Wir haben eine freiwillige Einreichung bei uns. Das heißt, es werden eigentlich sowieso nur die allerbesten Filme eingereicht. Das will ich voranstellen, denn die Ablehnungsrate ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, 15%. Aber die Verleiher wissen auch, für was sie ihr Geld ausgeben wollen und wo es Sinn macht, welche Filme tatsächlich auch Aussicht auf ein Prädikat haben.
Ein breites Publikum weiß, dass die FBW Prädikate verleiht und dass ihre Bewertung ein Qualitätssiegel darstellt. Aber die wenigsten wissen wahrscheinlich Einzelheiten über die Institution. Klärst du uns bitte mal auf, Bettina, wie lange gibt es die FBW und wer ist der Träger?
Ja, also die FBW, die früher tatsächlich Filmbewertungsstelle Wiesbaden hieß, heute Deutsche Film- und Medienbewertung, ist eine Einrichtung aller Bundesländer. Das heißt, sie ist in Wiesbaden ansässig, aber ist für ganz Deutschland zuständig. Und das sind die Behörden. Also wir sind eine Behörde und unser Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst ist, wir sind dem nachgeordnet. Das heißt, wir stehen unter juristischer Aufsicht dieses Ministeriums, aber wir sind als gutachterliche Stelle eingerichtet worden vor 64 Jahren und mit der Aufgabe, die der Staat wahrzunehmen hat, nämlich Kultur zu fördern, also das Land, Kultur zu fördern, aber eben nicht selber über Ministerielle wahrnehmen wollte, sondern eben eine Stelle beauftragt, die dann Experten, nämlich Filmfachleute, dann eben in ihren Ausschüssen sitzen hat. So ist das organisiert. Wir sind als FBW im Schloss Wiesbaden dafür zuständig, diesen Rahmen zu gewährleisten, eine unabhängige Bewertung eben stattfinden zu lassen. Wir sind auch selber gar nicht stimmberechtigt. Und das sind vielleicht die wichtigsten Fakten, die man vielleicht zuerst wissen muss.
Wer sitzt denn in der Jury?
Wir haben insgesamt 85 Gutachter aus ganz Deutschland. Das sind in erster Linie alle möglichen Leute aus, die sich mit Film gut auskennen, die Programm zusammenstellen. Ich nenne mal, wir haben unter den 85 Gutachtern 10 Festivalleiter. Wir haben Betreiber von Arthouse-Kinos, aber auch von größeren Häusern. Es sind Filmjournalisten dabei, Medien- und Filmwissenschaftler. Und wir haben die Aufgabe, diese Jurys, die immer zu fünft besetzt sind für eine Woche, dann eben so zusammenzustellen, dass sie plural, möglichst plural besetzt ist, eben Ost und West, Männer und Frauen, ausgewogen. Und es sind nämlich sehr viele unterschiedliche Gesichtspunkte, die da zusammengetragen werden.
Kann man sich denn dafür bewerben?
Das ist möglich, wenn man im Ministerium des jeweiligen Landes sich als fachkundiger Filmmensch dann zu erkennen gibt und eine Bereitschaft dazu hat, ist sehr gefragt. Es ist so, dass ich das sehr häufig gefragt werde und dass wir im Moment, man kann ja mal auf unsere Seite schauen, welche Leute da bei uns als Gutachter arbeiten. Die sind alle mit Foto und Lebensläufen eben vorgestellt und Das wäre vielleicht auch mal der erste Schritt.
Warum möchten die denn so gerne bei euch arbeiten? Möchten die Filme gucken?
Ja, so, das ist, ja, tatsächlich ist es so, dass wir bei uns Filme haben, die man nicht vielleicht so in jedem Kino sehen kann. Das heißt, wir haben durchaus auch mainstreamige Filme, Filme, die dann eben groß auch als Blockbuster starten, aber auch Filme, die eben kleiner sind, die Debütfilme zum Beispiel, die man vielleicht nicht als Kinogänger so stark wahrnehmen kann. Und vor allen Dingen sehen wir die Filme ja schon weit im Vorfeld des Kinostarts, und das ist für manchen Programmmacher auch ein Vorteil, wenn er die Filme dann schon kennt.
Was ist denn der Normalfall? Sofortiger Konsens, dass es sich um einen guten Film handelt, oder doch lange Diskussionen oder Kontroversen sogar?
Alles ist möglich. Es hängt echt immer vom Film ab, und wir haben tatsächlich Filme, die einstimmig dann tatsächlich in der Bewertung sind und wo die Jury auch in den einzelnen Kriterien da wirklich übereinstimmt. Dann haben wir aber auch Filme, und das sind natürlich gerade solche Werke, die es darauf anlegen. Da kann ich jetzt mal den Lars von Trier nennen. Das ist eigentlich bei jedem Film, den er bei uns gehabt hat, immer ziemlich hoch hergegangen, die Diskussion, weil das eben auch sehr emotional dann tatsächlich versuchen, ja, eine Versachlichung dieser ganzen, aber da wird es dann manchmal sehr emotional. Tarantino ist auch so ein Fall, wo unterschiedlichste Meinungen herrschen, und das sind dann sehr spannende Diskussionen natürlich.
Aus welchen Gründen lassen die Verleiher die Filme prüfen?
Das Prädikat ist ein Gütesiegel, mit dem die Zuschauer orientiert werden, mit dem die Zuschauer eine Empfehlung für einen Film kriegen. Übrigens immer im Genre. Das heißt, die unterschiedlichsten Filme können ein Prädikat bekommen. Sie werden, ob sie Komödie sind, ein Action- oder ein Science-Fiction-Film, nach diesen Maßstäben des Genres gemessen. Und das heißt, es ist ein Qualitätsstandard da. Die Verleiher, die das bei uns einreichen, die können damit eben auch ein bisschen Werbung machen. Das ist klar. Und sie kriegen Filmförderung. Das ist auch noch ein weiter wichtiger Punkt. Gerade die deutschen Filme haben dann Anspruch auf eine Filmförderung und können damit ihre nächsten Filme produzieren.
Du hast sicher eine Statistik für uns. Wie viele Filme werden denn pro Jahr geprüft?
Wir haben um die 140 Langfilme in diesem Jahr.
Ist das viel? Ist das Durchschnitt?
Das ist für uns so ein besserer Durchschnitt. Also wir haben ein bisschen mehr Filme als die Jahre zuvor. Also es bewegt sich, kann man sagen, zwischen 120, 140, 150 Filmen. Und das aus einem Programmangebot von weit, oder nicht weit, aber über 500 Filmen. Also um die 550 Filme sind es die letzten Jahre gewesen, die ins Kino kommen. Und da kann man dann eben auch sehen, wie ausgewählt die Filme sind, die uns zu uns kommen. Und wie gesagt, nicht jeder Film bekommt ein Prädikat. Man muss dafür, wie auch bei der FSK übrigens, Gebühren bezahlen, die sehr günstig sind aus unserer Sicht und die natürlich für die Verleiher dann interessant Prädikate ermöglichen.
Lassen sich die Kinobetreiber eigentlich von den Bewertungen beeindrucken?
Ja, die Kinos sind in den letzten Jahren dazu übergegangen, immer stärker die Prädikate mit in ihre Informationen aufzunehmen. Das heißt, an erster Stelle, wenn man einen Film übers Internet buchen möchte, also ein Ticket sich kauft, dann findet man das oft auf den Homepages der vieler Kinos wieder. Wir stellen übrigens auch Filmbeschreibungen und Bewertungen zur Verfügung, die gerne auch übernommen werden, wo dann eben ein Kinobetreiber dann eben eine unabhängige Information eben nutzen kann. Und die FBW hat da ein gutes Standing, weil man weiß, dass es eben eine unbeeinflusste und nicht eingekaufte Sache ist, sondern eben nach versuchten objektiven Kriterien. Das ist sicherlich auch immer eine schwierige Sache, aber in die Richtung geht doch die Bewertung bei uns.
Ja, die Frage ist, was sind die objektiven Kriterien? Ja. Das ist dann die Masse. Ja? In der Jury sitzen dann, wie viel, 9 Leute?
Wir sind 5. Also es sind 5 Leute. Und
das wird dann gemittelt.
Also es sind Mehrheitsentscheidungen, wenn man das als Mitteln sieht. Also Mehrheitsentscheidungen, die aber auch durchaus einstimmig erfolgen könnten. Und die Kriterien sind inhaltlicher Art, dass man sich eben über die Geschichte zunächst mal unterhält. Eigentlich so wie jeder Zuschauer aus dem Kino geht erstmal sich über, ist die Geschichte bei mir angekommen, ist gut erzählt, Drehbuch, ist es ein bedeutsames Thema. Und wenn man über diese Geschichte sich verständigt hat, dann auch, wie wirkt er diese, wie wird diese Wirkung erzielt, im Positiven, im Negativen, was sind herausstechende gestalterische Merkmale. Also dann geht es bis hin zur Musik, bis zu den Kostümen. Das ist aber auch immer abhängig davon, welche Art von Film. Also beim Historienfilm wird auf Kostüme selbstverständlich dann nochmal anders geschaut, als wenn es ein zeitgenössischer Film ist. Also dann auch unterschiedlich, welche Kriterien jeweils dann zum Zuge kommen, was einem besonders eben auffällt, markant ist. Eine tolle Musik, also in diese Richtung wird das dann eben abgewogen.
Ich habe den Wiesbadener Kinobetreiber Marc Ebert gefragt, was er von der FBW denn halte. Er sagte, lange Zeit hätten die Prädikate keine Rolle gespielt. Das hätte sich aber in den letzten Jahren geändert. Du hättest die FBW nach vorne gebracht. Das ist ja ein dickes Kompliment.
Wow.
Was hast du denn da gemacht?
Naja, das ist sehr nett, dass er das gesagt hat. Wir hatten vor 6 Jahren den Auftrag, die FBW neu auszurichten. Und das ist tatsächlich ein größeres Konzept gewesen, das wir erarbeitet haben in der FBW. Und das fiel auch mit meinem Amtsantritt zusammen, dass eben dieses Konzept dann auch abgeklopft wurde. Wie wollen wir das? Wie können wir das? Wie können wir diese Einrichtung modernisieren? Denn dass sie sinnvoll ist und gute Arbeit macht und dass es wichtig ist, gerade im großen Filmangebot, nicht nur im Kino übrigens, sondern auch im Home-Entertainment-Bereich, da zu orientieren, das war dann augenfällig. Und diese Veränderung der Medienlandschaft haben wir in dem Konzept sehr stark dann auch aufgegriffen und haben die Bewertungen als Filmempfehlungen aufgebaut. Das war, das ist sicherlich so ganz zentral gewesen. Und dass wir geschaut haben, FBW-Prädikate wieder eben als Marke irgendwie sichtbar zu machen. Wir haben ganz viele Partner gefunden, die dann eben auch nach und nach gewonnen werden konnten. Die ersten waren so Kinos, aber das ist nach und nach aufgebaut worden und mittlerweile wird es auch eben geschätzt von den Zuschauern, dass sie wissen, sie haben da eine verlässliche, unabhängige Information.
Ja, genau, das hat Ebert auch gesagt. Er hat vom Publikum erfahren, dass die Zuschauer sich sehr wohl an den Prädikaten orientieren. Gleich geht's weiter. Kurze Pause mit Musik. Heute ganz themengerecht Till Brönner. Der hat eine neue CD mit lauter Filmmusiken herausgebracht. Das Movie-Album. Daraus jetzt der Klassiker As Time Goes By. Es singt Joy Binalani. Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Bettina Buchler von der Film- und Medienbewertung Wiesbaden. Wir haben gehört, wie Kinobetreiber und Zuschauer auf die Prädikate reagieren. Und die Macher. Bettina, was weißt du darüber? Wie reagieren die Macher auf Prädikate?
Also die Regisseure insbesondere sind ja mächtig stolz, denn das ist ja eine Wertschätzung ihrer Arbeit. Und Andreas Dresen beispielsweise hat uns gesagt, dass er an den Prädikaten die Begründung so schätzt, die seinen Film immer sehr treffend beschreiben. Und das ist eigentlich ja unsere wichtigste Aufgabe, die wir sehen, dass wir die Filme also in ihren Kernbotschaften eben erkennen und in ihrer Art der Gestaltung.
Neulich war Volker Schlöndorff in Wiesbaden und präsentierte im Caligari seinen jüngsten Film Diplomatie. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um den in Wiesbaden geborenen Regisseur nach den Erfahrungen zu fragen, die er mit den hiesigen Filminstitutionen gemacht hat, vor allem mit der FSK, der Freiwilligen Selbstkontrolle. Denn die hat er schon kennengelernt, als er noch ein ganz junger Mann war.
Ja, die FSK und die FBW, also überhaupt diese Institutionen im Biebricher Schloss, die habe ich deshalb gut gekannt, weil ich in Biebrich gewohnt habe und geboren bin. Und in der Straße um die Ecke, in der Rathausstraße, hatte mein Vater seine Praxis. Deshalb habe ich schon Mitte der 50er Jahre mich da öfter rumgetrieben und hatte sogar Zugang in den Projekten, in den Vorführraum, weil ein Freund meines älteren Bruders dort der Vorführer war. Und der wurde später mein Kameramann, Franz Rath, für den jungen Perles. Ja, und da habe ich also zum ersten Mal die Arbeit der FSK sozusagen als Spion beobachtet, hinten und zwischen den beiden Projektoren, die da rasselten mit ihren Kohlelampen, wie das noch war, Bogenlampen in der Hitze. Und vor allen Dingen hatte der Franz Rath die Zensurrolle. Das war die Rolle, auf der er alle die Ausschnitte gesammelt hat, die aus den Filmen entfernt wurden. Und das war natürlich die interessanteste Rolle. Die wurde ab und zu, wenn Besuch von Politikern kam, vorgeführt. Und da habe ich dann auch mal als Kiebitz hinten durch das kleine Fensterchen neben dem Projektor diese unerhörten Sachen gesehen. Es war natürlich sehr prüde in den 50er Jahren. Ja, da war schon ein halber Busen gewagt. Gewalt gab es da noch weniger als heute.
Also das war eine sehr schöne Erfahrung, die Sie da gemacht haben in der FSK. Und dann 1960 haben Sie eine Erfahrung gemacht, die war weniger schön.
Ach so, ja, prompt wurde mein erster Kurzfilm, Wen kümmert's, den ich in Biebrich auf dem Rhein gedreht habe, also praktisch vor den Türen der FSK auf einem Segelboot mit zwei Algeriern, der wurde von der FSK verboten aus Rücksicht auf eine befreundete Nation, nämlich Frankreich ausgerechnet. Also man hat in dem Film eine Kritik am Algerienkrieg, an der Kolonialpolitik vermutet und wollte bloß dem neuen Freund nicht auf die Füße treten.
Und hat Sie das damals sehr frustriert? Immerhin war es Ihr erster Film.
Ja, es war ein 10-Minuten-Film, der übrigens verschollen ist seitdem. Eigentlich war das die größte Ehre, die dem Film angetan werden konnte. Im Nachhinein jedenfalls betrachte ich es als einen Segen, sowohl, dass er verboten war, als auch, dass er verschwunden ist.
Haben Sie denn dann auch Lob einheimsen können, dass Ihr Film von der FSK verboten worden ist? Ich meine, hat Ihnen das irgendetwas gebracht?
Nein, ich glaube, Schulterklopfen im Freundeskreis. Und der Freundeskreis, das war damals die kleine Zeitschrift Filmkritik. Und auf die Art und Weise, doch habe ich den Redakteur Enno Patalas, der dann der große Filmwissenschaftler wurde, und aber auch die Mitstreiter vom Oberhausener Manifest kennengelernt, also speziell Alexander Kluge und die Schamoni-Brüder. Insofern ja, hat der Film mir eigentlich sehr geholfen.
Insofern war das auch ein Ausweis, dass die FSK den Film nicht freigibt, ein Ausweis für Qualität.
Ja, das ist nicht unbedingt. Nein, das war ja nicht, ging da nicht darum, ob der Film gut oder schlecht ist, sondern waren mal politisch übervorsichtig. Das erklärt sich, wir wissen ja, die FSK und die FPW, das ist sind im Grunde Institutionen, die von den Alliierten gegründet wurden oder kann man auch sagen, uns Deutschen aufs Auge gedrückt wurden. Und die sollten vor allen Dingen darauf achten, dass es politisch korrekt hergeht. Das heißt, dass nicht wieder braunes und Nazi-Gut in die Filme eingeschmuggelt wird. Das war eine, wenn Sie so wollen, eine demokratische Erziehungsmaßnahme, Umerziehungsmaßnahme. Denn im deutschen Film waren ja noch im Grunde alle die Kräfte tätig, die auch unter Goebbels tätig waren. Und wie weit die FSK in der Richtung ihre Aufgabe erfüllt hat, weiß ich nicht genau. Es ging aber auch in eine andere Richtung. Also alles, was links war, war verpönt. Es gab ja die KPD, die war verboten. Aber auch die SPD war damals noch so in dem Geruch einer beinahe staatsfeindlichen Partei. Und deshalb, sagen wir mal, alles, was auch in deutschen Filmen sozialkritisch war, das wurde sehr scharf unter die Lupe genommen.
Welche Erfahrungen haben Sie denn selbst gemacht mit der FBW? Also viele Ihrer Filme sind ja nun bewertet worden. Welchen Wert messen Sie diesen Bewertungen bei?
Na, die Bewertung durch die FBW ist zunächst mal von steuerlichem Vorteil für den Kinobesitzer. Er muss dann keine Vergnügungssteuer zahlen. Damit ist der Film ausgewiesen als Kulturgut. Und das ist also sehr wichtig, weil ohne das würden viele damals Kinos die Filme nicht gespielt haben. Das macht ja doch einen Unterschied. Ein Kino ist wirklich ein sehr scharf kalkulierender Betrieb, immer am Rande des Absturzes. Und auf der anderen Seite hatte das dadurch auch immer etwas von Oberlehrerhaftem. Auch die Begründungen, die dann kamen, klangen wie die Begründung für einen Schulaufsatz. Also man hatte entweder das Thema verfehlt oder dies oder das hätte besser entwickelt werden müssen. Ja, oder man hat das Klassenziel erreicht. Das ist mir mehrfach so gegangen. Aber statt mich über das Lob zu freuen, habe ich mich dann oft gefragt, vielleicht bin ich schon zu angepasst.
Ja, für die meisten Filme haben Sie ja das Prädikat besonders wertvoll bekommen, aber für manche Filme auch nur wertvoll. Wie fanden Sie das denn?
Ja, naja, das sind so Haarspaltereien, da hat man nicht mehr drauf geachtet.
Für Eine Liebe von Zwan haben Sie nur wertvoll bekommen, für Den Unhalt haben Sie nur wertvoll bekommen, hat Sie das geschmerzt?
Ja, wissen Sie, Sie müssen mich daran erinnern, weil ich das natürlich vergessen habe, welche Note ich da habe. Es ist wirklich für einen Filmemacher, das ist jetzt nicht zynisch gesagt, aber nur insofern interessant, hilft es mir, ans Publikum ranzukommen oder nicht? Hilft es mir, in die Kinos reinzukommen oder nicht? Und da hat in früheren Jahren das Prädikat eine große Rolle gespielt, später nicht. Und dann ganz spät hat es bis heute, glaube ich, wieder einen pekuniären Aspekt, weil die Filmförderung gibt andere Beträge, je nachdem, ob ein Film ein mittleres oder ein gutes Prädikat hat. Also das ist bare Münze und deshalb kämpft man auch oft, wenn man keine gute Beurteilung bekommen hat, dann legt man Widerspruch ein und dann bringt man Gutachten bei und für den Produzent ist das oft eine ganz, ganz wichtige Geldquelle.
Nochmal zu Wiesbaden. Wiesbaden ist ja früher in guter alter Zeit eine Filmstadt gewesen und hat heute immer noch Filminstitutionen, Filmfestivals, das Murnau-Archiv, das wunderbare kommunale Kino Caligari und würde ganz gerne, zwar nicht an die einzige Größe anknüpfen, weil das ist ja wohl nicht mehr möglich, würde aber doch gerne eine Rolle spielen als Film- und Medienstandort. Sehen Sie da eine Zukunft?
Ja, ich glaube schon, wenn man sich drum bemüht, dann wird man das auch. Das ist eine Frage des politischen Willens. Film ist nicht immer so hoch angesehen gewesen in Wiesbaden. Also gerade in den 50er Jahren, als es unter den Eichen noch funktionierende Filmstudios gab, da war aber Film eigentlich doch kulturell gesehen jedenfalls überhaupt nicht anerkannt in Wiesbaden. Da gab es die Maifestspiele, die Oper und das Staatstheater. Oh ja, und Kino war halt Kindtop. Und das hat sich dann doch im Laufe der Jahre sehr geändert, mit viel politischem Einfluss übrigens auch wieder bei der FSK und der FBW. Das sind ja Institutionen, das heißt zwar, sei freiwillig von der deutschen Filmwirtschaft ins Leben gerufen. Tatsächlich wurden die Stellen aber besetzt von den politischen Parteien in dem berühmten Konsens Parteien, Kirche und Gewerkschaften. Und entsprechend staatstragend waren natürlich auch die Entscheidungen. Und gerade als der junge deutsche Film seinen Kampf anfing gegen Opas Kino, war das sehr schwierig mit dieser Institution, denn die war natürlich dem alten Kino verhaftet. Ja. Und es hat Jahre gedauert, bis wir uns da durchsetzen konnten.
Also, wenn der politische Wille da ist, dann könnte Wiesbaden eine Zukunft haben.
Ja, also Medienstandort ist natürlich gegeben, praktisch überall. Das ist wirklich eine Frage des Willens. Schauen Sie sich Nordrhein-Westfalen an, als Kohle und Bergbau eingestellt wurde, hat man dort auf die Medien gesetzt und hat es auch mit Brachialgewalt, kann ich beinahe sagen, geschafft, dass Nordrhein-Westfalen heute ein Filmland ist mit der größten Filmförderung, denn die Leute gehen natürlich dahin, wo das Geld ist. Ein anderer Faktor, der viel wichtiger ist, meine ich, wo ist das Talent? Und da gibt es natürlich Städte, die haben mehr Theater und mehr Universitäten, aber Wiesbaden ist eben eine Kulturstadt und hat die Orchester und hat die Musik und deshalb müsste es eigentlich hier möglich sein.
Schlöndorffs Worte also in das Ohr unserer Kulturdezernentin Rose Lore-Scholz, sich um junge Talente kümmern und den politischen Willen haben. Und schon geht's in Wiesbaden voran. Wir werden sicher noch öfter Gelegenheit haben, in der Blauen Stunde über die Filmstadt Wiesbaden zu berichten. Von Schlöndorff stammt ja der berühmte Satz, und wir zitieren den hier zu gern: Das Caligari ist das Juwel unter den deutschen Lichtspielhäusern. Und als er jetzt hier war, hat Schlöndorff noch einen schönen Satz gesagt, nämlich, dass er sich im Caligari schon wie ein altes Möbelstück fühle. Hast du das auch gehört, Bettina?
Ja, das war sehr allerliebst.
Das hat die Wiesbadener richtig gefreut.
Allerdings,
gell?
Ja.
Wir unterhalten uns gleich weiter über einige der Aussagen von Schlöndorff, aber jetzt erstmal Musik von Till Brönner, The Godfather's Waltz. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Und zu Gast ist heute die Direktorin der Film- und Medienbewertung Wiesbadens, Bettina Buchler. Bettina, hast du schon darüber gesprochen, wie unabhängig die Filmbewertung heute ist?
Ja, also Unabhängigkeit ist für uns das wichtigste Kriterium, was wir sicherstellen, indem wir tatsächlich also zum einen keinen Einfluss haben, welche Gutachter berufen werden, die bei uns die Filme bewerten und ihre Stimmen abgeben. Zum zweiten, indem wir die Sitzungswochen schon ein Jahr vorher festlegen und die Gutachter zusammengewürfelt werden, nicht wissen, mit wem sie zusammenkommen, und man weiß auch nicht, welcher Film dann auf die einzelnen Jurys trifft. Das heißt, es sind viele Unbekannte, viele, viele Variablen, die einfach aus dem Zufall eben bestehen. Und das ist das eine Wichtige, dass man da keine maßgeschneiderten Sitzungen zum Beispiel veranstaltet und auch keine Spruchpraxis zum Beispiel, die jetzt zu eingefahren in einer Richtung geht, sondern ständig wechselnde Ausschüsse. Wir haben keinen Ausschuss, ist wie der andere. Jedes Mal stellen sich die Gutachter wieder neu vor, weil sie sich untereinander gar nicht unbedingt kennen. Das sind 85. Und uns ist es auch ganz wichtig, dass tatsächlich nach dem Film entsprechend eben bewertet wird und dass die Gütesiegel ihren Wert behalten, indem sie dann eben auch wirklich adäquat vergeben werden. Das heißt, das ist auch unser Interesse, dass die Gutachter unter Umständen auch mal dann einen Film ablehnen müssen, denn sonst verkommt der gute Ruf.
Ist denn das Prädikat ein Ausweis für die Angepasstheit der Macher, wie das Schlöndorff eben gesagt hat?
Also das hat mich gewundert, dass er das sagt, aber natürlich hat er auch schon eine ganz lange Zeit Erfahrung mit der Einrichtung, die über viele Jahre sich auch gewandelt hat. Und eine Einrichtung ist natürlich auch immer Teil einer gesellschaftlichen Situation. Also auch sie verändert sich mit der Gesellschaft, die sich verändert. Ich würde sagen, wir, unsere Gutachter, haben immer schon auch mutige Entscheidungen getroffen. Die Skandalfilme haben sie ausgezeichnet.
Welche waren das? Kannst du dich erinnern?
Im Reich der Sinne zum Beispiel. Also es sind viele Filme auch dann tatsächlich, die was wagen, wo dann die Bewertung dahin geht, toll, neue Formen ausprobiert, neue Arten der Erzählung oder aber auch der Gestaltung und das wird schon besonders auch noch honoriert. Also ich würde sagen, kann ein Kriterium sein. Innovation steht bei uns übrigens auch drin, dass das eben dass das ein Kriterium wichtiges sein kann.
Da das Prädikat eine wichtige Rolle spielt für die Filmförderung, du hast es schon gesagt und Schlöndorff hat es jetzt auch nochmal wiederholt, wie oft wird Widerspruch gegen die Bewertung eingelegt?
Also für dieses Jahr muss ich die Zahlen da auch nochmal zusammenstellen. Wir haben, ich kann gar keine richtige konkrete Zahl eigentlich jetzt hier in den Raum stellen. Ich hätte die mitbringen müssen. Ich will auch keine falsche Zahl nennen. Es ist gefühlt so, dass wir in den Ausschüssen wahrscheinlich zweimal in jeder Sitzung auch einen Film haben. Da sind die Kurzfilme allerdings auch mit eingeschlossen, die dann nochmal bewertet werden, weil die Filmemacher einfach nochmal einen neuen Ausschuss, also 5 neue Gutachter beschäftigen sich komplett nochmal mit dem Film. Und dann kann es passieren, dass man eben auch mit der Argumentation des Widerspruchs Einreichenden geht und beziehungsweise auch überrascht ist über die Entscheidung einer Vorgängerjury. Manchmal liegen Entscheidungen an einer Stimme, da muss man auch sagen, das ist dann auch manchmal wirklich ein knappes Ergebnis und wichtig, denn das besonders wertvoll ermöglicht den Kurzfilmen eben eine spezielle, gibt denen eine Punktezahl, die sie einbringen können mit anderen Kriterien. Nicht jeder Film, der jetzt von uns ausgezeichnet wird, bekommt automatisch eine Förderung, sondern da müssen auch zum Beispiel die Zuschauerzahlen bei Langfilmen stimmen. Wir können da eine Schwellensenkung, sprechen wir immer. 150.000 Besucher mit dem Prädikat besonders wertvoll sind nur 100.000 und man kriegt eine Förderung. Das heißt, es ist ein erleichterter Zugang zur Filmförderung und die besteht schon seit der Gründung der FFA 1968. Das ist schon eine lange Zeit.
Trotzdem will ich noch mal nachfragen, weil wir, die wir keine Ahnung haben, können uns das ja nicht vorstellen. Also gibt es da permanent Widerspruch oder gelegentlich nur? Also kannst du da etwas sagen, ohne eine konkrete Zahl zu nennen?
Ja, also wir haben im Jahr 17 Sitzungswochen und dass diese Zahl, die ich jetzt so eben nannte, dass wir da in jeder Sitzung 2 Filme haben, die eben nochmal gezeigt werden, das würde ich mal so schätzen, ist so ein Mittel. Ja, das heißt, bei 17 Sitzungen sind es 34 Filme, wobei die eben aus Kurz- oder Langfilmen eben bestehen können. Und also ich meine, die Juryentscheidungen sind Und dann die Ergebnisse sind auch wieder interessant, weil natürlich dann tatsächlich nicht jedem Film dann so auch stattgegeben wird. Es wird manchmal das Ergebnis der ersten Jury dann bestätigt, beziehungsweise in manchen Fällen wird dann nochmal umgeschwenkt. Wir haben ja auch manchmal Filme, gerade wenn sie so polarisieren, wo es vielleicht 2 besonders wertvolle Stimmen gibt und 3 Leute finden, das ist absolut gar nichts. Also dann ist das wirklich das extremste Stimmverhältnis, was man sich vorstellen kann.
Filme müssen vom Verleiher eingereicht werden und das kostet Geld. Sind da nicht viele Produzenten benachteiligt?
Wir haben Produzenten, die einreichen. Also 1/4 der Einreichungen kommt von Seiten der Produktion. Und das sind ja oft dann auch Produzenten, die noch keinen Verleih haben. Haben Beispiele zum Beispiel aus dem Dokumentarfilmbereich. Da ist das auch gar nicht so unüblich, dass schöne Dokumentarfilme entstehen, aber der Verleih lässt noch auf sich warten. Und da ist zum Beispiel das dann eine große Unterstützung, wenn ein gutes Filmergebnis, Bewertungsergebnis von unserer Seite vorliegt und man dann eben mit einem gut formulierten und zutreffenden Text, was ja dann eben zum Verleih gehen kann und damit eben auch ein Entree findet oder aber, wie zuletzt mal mit einem Film beim Bayerischen Filmpreis passiert, der dann eben auf unseren Vorschlag hin mit dem Bayerischen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet wurde. Auch das sind Sachen, wie wir versuchen, die Filme, die hier besonders wertvoll und wertvoll sind, dann eben auch in ihrer Auswertung besonders zu unterstützen.
Wie steht es denn mit Filmen aus dem Ausland, sagen wir mal kleineren Filmländern?
Wir haben zunehmend europäische Filme, die wir auch bei uns bewerten. Das Gros ist allerdings deutsch oder amerikanisch. Das ist schon, das ist das Gros. Das ist, spiegelt sicherlich auch die Marktsituation wider. Und es ist vereinzelt, dass wir tatsächlich so einen richtigen Nischenfilm bekommen. Die Filme sind ja teilweise dann auch in einer ganz kleinen Auswertung mit nur ganz wenigen, manchmal nur 5 Kopien oder 6 Kopien. Das ist, dann entscheidet sich der Verleih nicht immer unbedingt dafür.
Das wären aber wahrscheinlich diese Filme, die enorm profitieren würden von einem Prädikat. Gerade die sonst keine Chance haben. Ne? Und insofern frage ich dich jetzt mal, kann es sein, dass manchmal richtig gute Filme unter euren Bewertungstisch fallen?
Ja, das ist zu befürchten. Also wir sind schon dadurch, dass wir auch immer in Festivals involviert sind, mittelbar, auch dadurch, was wir Gutachter haben, die uns von diesen Filmen auch, wir uns fallen die Filme auf. Wir sind ja auch mit dem filmwissenschaftlichen Hintergrund, gehen wir daran und Wir versuchen, die Filme dann zu uns einzuladen und dann auch möglich zu machen, was möglich ist. Also Härtefälle dann auch entsprechend dann eben auch die Einreichung zu ermöglichen. Aber wir müssen uns selbst finanzieren. Das ist uns schon seit Anfang an auferlegt, dass wir selbst unsere eigenen Gehälter sozusagen verdienen. Das heißt, es sind leider Gebühren zu erheben. Wir würden das in vielen Fällen manchmal gerne sozusagen den Leuten schenken, tatsächlich.
So, jetzt haben wir genug über die Bewertungen gesprochen. Jetzt geht es mal um eure neuen Aktivitäten. Da ist als erstes Stichwort Caligari. Es gibt da eine neue Programmidee. Würdest du die bitte mal erläutern?
Das Caligari ist für mich natürlich schon lange Jahre ein besonderer Kinoraum, den ich immer gerne betrete, in dem ich gerne tätig bin. Und wir haben von der FBW aus, hatten wir die Idee, dadurch, dass uns so viele Filme auch besonderer Art auffallen, kleinere Filme, die nicht so allgemein bekannt sind, die es nicht schaffen unbedingt auf die vielen Leinwände und die Zuschauer dementsprechend nicht erreichen, dass wir diese Filme, die wir eben besonders auffällig finden, mit Prädikat, dass wir diese dann hier im Caligari präsentieren. Das ist eine wunderbare.
Bisher hat es gegeben zwei Filme von Lars von Trier, Nymphomaniac.
Ja.
Und es hat einen dritten Film gegeben.
Mit dem Titel Jack.
Jack, ja. Und alsbald gibt es wieder ein Programm, das soll in monatlichen Abständen.
Wir wollten mal starten mit 5 bis 6 Filmen, haben wir mal so umrissen. Und um mal auch zu sehen, wie ist das Interesse, denn das Besondere an diesen Veranstaltungen ist jetzt nicht nur, dass die Filme hoffentlich eben auch eben vom Publikum als besonders und das kann man dort sehen, es gibt auch immer Filmgespräche und das ist uns wichtig, dass diese Filmgespräche mit den Filmemachern und dann immer einem FBW-Gutachter geführt werden, damit man dann auch ein bisschen über die Arbeit der FBW erfahren kann. Denn als eine Einrichtung hier vor Ort, bundesweit tätig, aber hier können wir uns hier auch im kulturellen Angebot auch besonders einbringen.
Du hast jetzt Erfahrung von 3 Abenden und wie bist du zufrieden?
Also wir fanden den Auftakt sehr gut. Das war mit 200 Besuchern, rund 200 Besuchern bei Nymphomaniac, wirklich ein großes Interesse, was es da gab. Ich denke auch, das Filmgespräch hat allgemein guten Anklang gefunden und so wurde es mir gemeldet. Und die weiteren Filme, auch von Seiten des Caligaris wurde das so signalisiert, ist auch dort die Zuschauer große Zufriedenheit. Jetzt haben wir auch noch mal einen besonderen Film demnächst dann am 13.12.
Sag noch mal den Titel.
Im Labyrinth des Schweigens heißt der Film.
Das ist die Fritz-Bauer-Geschichte.
Genau, und die wird aus einem anderen Blickwinkel mal erzählt. Es geht um einen jungen Staatsanwalt, der von Alexander Fehling gespielt wird.
Also Hauptfigur ist der junge Staatsanwalt.
Genau.
Zu sehen am 13. Dezember in Caligari. Ja, das Caligari, unser kommunales Kino in Wiesbaden, hat eine neue Leitung. Es ist Ulrike Stiefelmeier. Bisher war sie zuständig für das Kino des Filmmuseums Frankfurt. Von dieser Stelle aus wünschen wir Frau Stiefelmeier ein gutes Händchen für unser Lieblingskino und einen guten Start. Vor 2 Wochen hat sie ihren Dienst angetreten. Und natürlich kann sie zu diesem Zeitpunkt noch keine weitergehenden programmatischen Erklärungen abgeben. Aber etwas hat sie uns doch schon mal mitgeteilt. Ulrike Stiefelmeier.
Ja, ich freue mich sehr, jetzt in Wiesbaden dieses wunderbare Kino leiten zu dürfen und Filmreferentin zu sein. Ich habe die Eröffnung zu später Stunde des renovierten Kinos damals mitbekommen und dachte, was für ein wunderschönes Kino. Und bin auch über die Jahre immer hier gewesen, wieder zu Festivals oder mal im einzelnen Programmpunkt. Ich denke, Wiesbaden kann wirklich sehr stolz sein auf dieses Kino, von dem ja Schlöndorff, ich habe selber erlebt im August, gesagt hat, das sei jetzt das schönste Kino Deutschlands. Das Caligari hat auch ganz wunderbare Besucherzahlen. Das ist das mit Abstand bestbesuchteste kommunale Kino in Deutschland. Ich weiß aus meiner Erfahrung in Frankfurt, ich habe dort lange im Filmmuseum gearbeitet, Kinoabteilung geleitet und kenne auch die Zahlen von anderen Museen. Da gibt es einige Museen, die würden von solchen Zuschauerzahlen träumen.
Was sind denn die Aufgaben der kommunalen Filmarbeit?
Ja, ich denke, kommunale Filmarbeit unterscheidet sich eben schon ganz klar von einem reinen Programmkinobetrieb. Ne? Das Caligari hat einfach zum Teil auch aus Personalmangel doch manchmal auch sehr viel Arthouse-Klassiker gezeigt. Und wir möchten gerne, wenn wir jetzt personell hoffentlich bald wieder besser aufgestellt sind, wieder ein bisschen mehr Richtung kommunale Filmarbeit gehen. Das heißt, eben Filme zusammen mit, also Filmgeschichte wird ja eh immer schon aufrechterhalten, auch durch das TIFF. Insofern freuen wir uns, dass es in Wiesbaden da ein gutes Angebot gibt, ja jetzt auch durch die Monau-Stiftung noch in ihrem Kino. Das ist mir sehr wichtig, weil ich auch im Filmmuseum gearbeitet habe, wirklich Filmgeschichte aufrecht zu erhalten. Was ein bisschen fehlt, aber das ist einfach auch klar, weil das Caligari ein 400-Plätze-Kino ist, sind ein bisschen die Experimente. Da will ich gucken, ob wir nicht vielleicht doch das ein oder andere wieder aufnehmen können. Was ich sehr schön finde, ist, dass in Wiesbaden die Kinder- und Jugendfilmarbeit gut aufgestellt ist, weil ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von kommunaler Filmarbeit, auch sozusagen zu einer Ästhetik des Sehens beizutragen. Wirklich in den Schulen gibt es ja leider noch keinen Unterricht, in dem Kinder oder Jugendliche lernen, mit Bildern umzugehen, obwohl Bilder ja heute einen ganz großen Teil auch des Privatlebens ausmachen. Also insofern ist mir das sehr wichtig, auch um zukünftige Zuschauer zu generieren. Da gibt es ja ganz klare Studien. Irgendwie, wenn Kinder nicht ins Kino gegangen sind, gehen sie auch später nie mehr ins Kino. Also da bin ich sehr froh, dass es schon gut ausgestellt ist in Wiesbaden. Das würde ich gerne intensivieren. Ja, Kommunalkino versuchen auch Programme zu machen, die zu verbinden mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass verschiedene gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen werden und diskutiert werden können gemeinsam in der Stadt. Mir ist es wichtig, noch ein bisschen mehr Filme wieder in Kontext einzubinden. Das ist manchmal jetzt ein bisschen untergegangen.
Zum Beispiel?
Kleine Regisseursporträts oder Schauspielerporträts wäre mir ein Anliegen. Ich will es versuchen, kann ich natürlich jetzt noch nicht versprechen, aber zu 100 Jahre Völkermord in den Armeniern, den Fatih Akin mit seinem neuen Film, der ja jetzt dann gerade in den Kinos ist, The Cut, begrüßen zu können und dann nochmal ein, zwei Filme dazu zu zeigen. Wir werden die Reihe Kunstfilm nochmal weiterführen. Ich würde gerne zum Europäischen Filmpreis einige der Nominierten schon mal zeigen, dass man sich wirklich auch ein Bild von machen kann. Nicht alle Filme kommen immer nach Wiesbaden, die nominiert sind.
Was ist mit, sagen wir mal, sogenannten kleinen Filmen, die sonst es nicht schaffen, ins Kino zu kommen? Haben die eine Chance auch im Caligari?
Natürlich haben die eine Chance im Caligari, sollen die wieder auch vermehrt bekommen. Aber es ist natürlich das Problem, auch gerade wenn man Regisseure einlädt, man hat dann 400 Plätze Kino und das ist ein toller kleiner Film, aber es finden dann doch nur irgendwie 40 Zuschauer den Weg ins Kino. Das ist immer etwas unangenehm, eine solche Situation. Und insofern müssen wir gucken, dass wir da einen guten Mittelweg finden. Man kriegt natürlich die ganz großen Regisseure nicht nach Wiesbaden, die sofort so ein Kino füllen oder selten, weil eben die Filme hier nicht so ausgewertet werden können. Und wie gesagt, mit Kleinfilmen hat man das Problem dann manchmal von der anderen Seite. Das heißt, man muss für das Caligari wirklich so einen Mittelweg finden.
Mhm. Wofür interessieren Sie sich denn persönlich am meisten? Also für welche Art Kino? Für alles oder haben Sie auch bestimmte Vorlieben?
Also mir ist es sehr wichtig, das europäische Kino aufrechtzuerhalten. Ich bin sehr froh, dass der französische Film schon eine entsprechende Community in Wiesbaden hat. Das würde ich gerne vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Der italienische Film ist mit Cinema Italia vertreten immer im Herbst an der Tournee. Aber gerade Spanien oder andere europäische Länder, Griechenland, hat gerade auch wirklich filmisch zu bieten, fallen dann doch ein bisschen durch. Und da hoffe ich, dass wir jetzt, was europäisches Kino anbetrifft, das nochmal verstärken können.
Und hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Bettina Buchler. Bettina, wir müssen unbedingt noch über das zweite neue Vorhaben sprechen, die Jugendfilmjury. Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist ein ganz spannendes neues Projekt, was wir auch bundesweit eben gleich angelegt haben. In unseren Jury-Sitzungen spielen ja Kinder- und Jugendfilme auch heute schon, immer schon eine große Rolle. Das ist willkommen bei allen Eltern und Lehrern, die Orientierung über das Prädikat. Nichtsdestotrotz, in den Jury-Sitzungen wird auch immer wieder darüber diskutiert, wie das eigentlich jetzt die Kinder sehen könnten. Also man fragt sich, was sagen die dazu? Und aus dieser Überlegung entstand dann die Idee und ein Konzept im Zusammenschluss mit Partnern, einem kleinen Initiativkreis, der eben aus Fachleuten aus der Medienpädagogik, Filmarbeit eben kommt. Und dieses Konzept sieht vor, dass wir an 8 unterschiedlichen Standorten in Deutschland Jurys haben, bestehend aus Kindern zwischen 10 und 14 Jahren und die dann das Programmangebot für 5- bis 14-Jährige sichten und ähnlich wie, nur keine Prädikate, aber auch ähnlich dann bewerten sollen. Ist der Film nix? Ist der gut oder ist der ja besonders gut? Also die können dann auch ein Siegel vergeben. Das ist ein Daumen nach oben und Jugendfilmjury der FBW. Wir organisieren das unter unserem Dach. Wir werden dann parallele Sichtungen auch haben. Das heißt, die Jugendjurys sind tätig in Erfurt, Chemnitz, Hamburg, Frankfurt, Marburg, Oberhausen und Mettmann. Ich glaube, das sind sie alle.
Und Wiesbaden nicht?
Wiesbaden haben wir noch nicht einbezogen, es soll rotieren.
Na, in unserer Filmstadt.
Ganz recht. Ja, also es haben sich sehr viele interessiert, die gleich mitmachen wollten und natürlich mussten wir das Ganze auch über Drittmittel finanzieren und da stellte sich dann auch die Gretchenfrage, wer dabei ist, weil ich jetzt auch mal an der Stelle sagen muss, das Ministerium unterstützt uns, das Hessische Ministerium, auch Finanzministerium, wenn wir außergewöhnliche Ausgaben haben, wie zum Beispiel die Modernisierung oder auch jetzt Kinodigitalisierung, dann können wir auf das, die Unterstützung bauen.
Gibt es denn für diese Jugendfilmjurys schon Vorbilder?
Ja, da sind natürlich Festivals, die auch schon eben mit mit dem Alter arbeiten. Also das heißt, wir wollen ja auf Augenhöhe dann auch Empfehlungen aussprechen lassen und lernen, was Kinder eigentlich von diesen Filmen denken, wie sie bei ihnen ankommen. Bei den Festivals ist es ja allerdings so, dass sie oft Filme sehen, die nicht unbedingt ins Kino kommen. Also die Festivals haben oft eine internationale Programmauswahl, die dann eben nicht für andere Kinder dann auch zu sehen ist. Und wir arbeiten nach dem Prinzip auch vor Kinostart, sodass wir eben das dann auch anderen Gleichaltrigen zur Verfügung stellen können, wenn die sich dann eben fragen, was finden die denn jetzt gut an dem Film?
Und wann soll es denn losgehen?
Wir werden Anfang Dezember, dann bin ich auf der sicheren Seite, also Ende November haben wir eigentlich uns gesetzt als Start für die Internetseite. Es ist so, dass die Jurys schon zusammenkommen und da auch die ersten Filme bewertet haben.
Da sind wir gespannt. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis, der in einer Sendung, die sich mit der Filmstadt Wiesbaden befasst, auf keinen Fall fehlen darf. Der Hinweis nämlich auf das gerade laufende Festival X-Ground 2014. 220 Filme sind im Programm, davon 16 Weltpremieren. Es handelt sich vor allem um unabhängig produzierte Dokumentar- und Spielfilme. Länderschwerpunkt ist Mexiko. Das Festival läuft noch bis zum 23. November. Also Filmfreunde, nichts wie hin. Bist du schon da gewesen, Bettina?
Hast ja,
du schon
selbstverständlich.
Hast du schon viel angeguckt?
Ja, und ich gehe auch am Sonntag wieder hin.
Und das war's für heute. Danke fürs Kommen, Bettina Buchler.
Gerne.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Crockett's Theme aus der neuen CD von Till Brönner, das Movie-Album.